Ihr Lieben, ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach etwas, was mir abhanden gekommen ist. Das Talent, mich kurz zu fassen. Ich bitte deshalb um Nachsicht, wenn ich euch jetzt zum Abschluss einer langen Freizeit in den Schlaf reden werde. Vielleicht ist es mir aber doch gelungen, das Thema so interessant aufzubereiten, dass es noch einmal für eine Stunde Konzentration reicht. Mein Thema heute Abend lautet übrigens vollständig, da hat der Roland was unterschlagen, die Wahrheit der Allaussöhnung und ihre Gegner. Dies deshalb, weil es mir heute vorrangig nicht darum geht, euch über das Wesen der Allaussöhnung zu belehren. Das setzt sich als allgemein bekannt voraus. Sondern diese Wahrheit einmal auf dem Hintergrund der vielen Angriffe zu verteidigen. Wenn ich dabei im Weiteren auch auf einige oft vorgebrachte Entgegnungen eingehe, bitte ich zu beachten, dass es mir nicht um berechtigte Fragen von aufrichtig suchenden oder irrenden Gläubigen geht, die es halt nicht besser wissen können, sondern um die echten Gegner, die diese Wahrheit bekämpfen, obwohl sie es besser wissen sollten. Aber auch wir alle sollten uns davor warnen lassen, wie leicht man meinen kann, für Gott zu sein und dabei genau das Gegenteil tun kann, nämlich Gott verunehren. Wenn man nämlich die Wahrheit der endgültigen Rettung aller Geschöpfe und der Aussöhnung des gesamten Alls mit Gott verkündigt, wird oft vorschnell eingewendet, dass man diese Wahrheit auf Kosten der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes in Anbetracht der Sünde überbetont und damit dieselbe gefährlich verharmlost. Weil ja schließlich alles nicht so schlimm sei, denn letztendlich werden wir ja doch alle gerettet. Aber sollten wir diese Wahrheit denn verschweigen, nur weil sie dem einen oder anderen als Ruhekissen dient? Und ist es nicht vielmehr so, dass die Gerichte Gottes überbetonen, dies auf Kosten der versöhnenden Liebe Gottes tun? Wer gibt uns das Recht, die frohe Botschaft der allen zwischenzeitlichen Gottesgerichten nachfolgenden Allaussöhnung durch die überzogene Drohbotschaft der ewigen Vernichtung oder Höllenqualen zu ersetzen? Meint man tatsächlich, diese maßlose Übertreibung der Gerichte Gottes würde die Sünde eher beseitigen? Wer das so folgert, hat das Thema nicht erfasst und sollte sich durch eine eindringliche und vor allem ausgewogene Schriftforschung über Sünde und Gericht und hier vor allem über das Wort vom Kreuz von der unnachgiebigen Gerechtigkeit Gottes überzeugen lassen, die niemals Sünde übersieht und Gnade vor Recht ergehen lässt, sondern nur Gnade durch Gerechtigkeit, also auf der Grundlage absoluter göttlicher Gerechtigkeit. Römer 5, Vers 21. Es ist doch klar, dass beide Extreme ungerecht wären, sowohl die Allaussöhnung, ohne vorher die Sündenfrage gerecht zu regeln, wie auch immerwährendes Gericht ohne Aussöhnung. Aber was noch schlimmer ist, beide würden zudem auch die Liebe Gottes verzerren bzw. in Frage stellen. Die Lösung finden wir nur in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Liebe, wobei aber die Gerechtigkeit immer im Dienste der Liebe stehen muss und stehen wird. Denn auch uns befriedigt es ja schon im zwischenmenschlichen Verhältnis nicht, nur auf gerechter Ebene mit den von uns Geliebten zu verkehren. Und genauso ist das auch im Worte Gottes gelagert. Aber es würde den Rahmen einer solchen Stunde sprengen, wenn wir versuchen würden, beides hier unterzubringen. Deshalb merken wir uns eins, auch wenn das Thema Sünde und Gericht heute Abend nur gestreift werden wird, beides ist wahr und nur hierin liegt die Lösung aller Probleme, in dem, was Christian Fürchtegott Gellert schreibt. Gott ist gerecht, der Rächer alles Bösen. Gott ist Liebe und lässt die Welt erlösen. Das kann mit Schrecken und Entzücken mein Geist am Kreuz erblicken. Kommen wir zum Thema. Neben der falschen Titulierung die Konkordanten, denn nicht wir sind dies, sondern die Übersetzungsmethode der konkordanten Bibel, betitelt man uns oft, zumeist mit verächtlichem Unterton, auch als die Allaussöhner. Sind wir die Allaussöhner? Nein, nur Gott ist dies. Wir schaffen es ja nicht einmal, uns selbst mit Gott oder unsere Mitmenschen mit uns auszusöhnen. Wie viel weniger das gesamte All. Luther kann man schließlich auch nicht als Glaubensrechtfertiger bezeichnen, weil er die Wahrheit der Rechtfertigungslehre wieder auf den Leuchter gestellt hat. Denn schließlich ist es auch hier Gott und nicht Luther, der den Sünder rechtfertigt. Luther glaubte einfach nur, wie wir auch, was in Gottes Wort steht. Aber wir sind auch keine Anhänger der Allaussöhnungslehre, in dem Sinne, als wäre diese sicherlich wichtige Wahrheit das Abzeichen der Konkordanten, das uns von anderen abgrenzt, ja vielleicht sogar auszeichnet. Nein, abgesehen davon, dass wir nicht die einzigen sind, die diese Wahrheit glauben und sie auch nur ein Teilstück des Ganzen ist, wenn auch ein sehr wichtiges, spielt es doch tatsächlich überhaupt keine Rolle, was oder wer wir sind, sondern einzig und allein, was im Worte Gottes steht und ob es unverfälscht verkündigt wird. Und die Wahrheit der Allaussöhnung kann niemand, der es ernst meint, mit seiner Schriftforschung bestreiten. Aber nicht deshalb, weil wir sie glauben, verkündigen und verteidigen, sondern weil sie in Gottes Wort steht. Und zwar nicht versteckt oder als folgerichtige Lehre herauszuinterpretieren, sondern offen und eindeutig verkündigt. Nach fast allgemeiner christlicher Lehre schildert die Bibel, dass Gott irgendwann vor ewigen Zeiten begann, Himmel und Erde zu erschaffen. Als krönenden Abschluss schuf er dann das erste Menschenpaar, sah alles an, was er gemacht hatte, und befand es für sehr gut. Das soll angeblich das Ziel aller Wünsche Gottes gewesen sein. Die Menschen sollten sich vermehren, die Erde bevölkern und über sie herrschen und walten in holder Eintracht, paradiesisch lebend, von Gott gesegnet. Aber dann haben sich die Geschöpfe in ihrer freien Willensentscheidung und ohne dass Gott damit rechnete, dem Willen des Schöpfers widersetzt, sich selbstständig gemacht und unter der Verführung und Anführung Satans Gottes Werk verdorben und sein Ziel vereitelt. Andere, die sich scheuen, Gott ein Versagen zuzuschreiben, meinen, die Lösung darin finden zu können, dass Gott dies alles zugelassen haben soll. Dabei macht diese Auslegung die Sache nur noch viel komplizierter. Sehen wir der Tatsache ins Auge, Gott soll überrascht worden sein. Und seitdem versucht er durch Strafen und Gericht wenigstens einen Teil der Menschheit von ihren verkehrten Wegen abzubringen und durch Christi Opfer zu bekehren, damit sie nicht für alle Ewigkeit verloren gehen. Aber irgendwann wird einmal noch ein jüngster Tag sein, an dem Gottes Geduld dann doch einmal zu Ende ist und er abschließend Gericht hält. Schon jetzt aber steht dabei fest, dass nur die wenigsten die Vergebung der Sünden erhalten, aufgrund ihrer freien Entscheidung, Gott zu glauben. Die große Mehrheit aber geht auf ewig verloren, entweder im Tode oder aber noch schlimmer, in ewiger Pein und wird gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit bis ans Ende aller Ewigkeiten und ewig so weiter. Die anderen, sprich wir Gläubigen, dürfen selig im Himmel sein. Denn das haben wir uns ja schließlich durch unser frommes Leben schwer verdient, oder? Abgesehen davon, dass diese Lehre nicht schriftgemäß ist, sondern eine einzige Aneinanderreihung von irrigen Schlussfolgerungen aufgrund falsch übersetzter, falsch verstandener oder aus dem Zusammenhang gerissener Schriftaussagen, die dann der menschlichen Beschränktheit, Selbstsucht und Lieblosigkeit angepasst und mit menschlicher Philosophie vermischt werden, ist man sich gar nicht bewusst, welch eine Verunehrung Gottes solch eine Lehre ist. Man macht ihn dadurch tatsächlich zum größten Versager, der wie ein fehlbarer Mensch etwas machen wollte, was ihm nicht gelang. Obgleich er meinte, dass alles doch sehr gut geworden sei. Darüber hinaus macht diese Lehre Gott noch zu einem Ungeheuer, der nach misslungener Schöpfung in alle Ewigkeit seinen Zorn an seinem Machwerk auslässt, anstatt sich selber für sein Versagen zu richten. Denn wenn er doch allmächtig ist, hätte er doch wissen müssen, was die Geschöpfe seiner Hand tun würden. Alles, was sie waren, hatten und konnten, war ja schließlich das Ergebnis seiner Erschaffung. Aber man muss sich der Wahrheit stellen, dass er doch nicht so allmächtig ist, wie man behauptet. Aber wäre er dann noch Gott? Nach dieser Lehre erreicht Gott niemals sein angestrebtes Ziel. Abgesehen von dem seligen Ort im Himmel ist die übrige Schöpfung zum Schluss für alle Ewigkeit nichts anderes als ein riesiges KZ mit der Bezeichnung Hölle. Entschuldigt bitte die harte Rede, zu Ende gedacht und auf den Punkt gebracht, ist aber genau das doch die allgemeine Lehre. Andere haben wenigstens erkannt, dass diese Hölle nicht schriftgemäß ist, oder aber wenigstens ihrem tiefsten Gerechtigkeitsempfinden zuwiderläuft. Doch da ersetzt ein Irrtum den anderen. Statt Höllenpein wurde eben die humanere Lösung der ewigen Vernichtung im Tode erfunden. Die dritte Variante ist die des mit dem Tode verbundenen sofortigen und automatischen Übergangs in ein neues Leben im Himmel. Also entweder selbstverdientes Himmelreich, selbstverschuldete ewige Höllenqualen bzw. ewiger Tod oder aber automatisch ewiges Leben, aber niemals verdiente Kreuzigung und Tod mit nachfolgender unverdienter Rettung, Auferweckung und Lebendigmachung in Christus Jesus. Hören wir hier nicht die Stimme Satans? Ihr braucht keinen Retter. Ihr seid selbst verantwortlich für euch. Wie schon gesagt, solche Lehren sind die größte Verunehrung unseres Gottes. Doch müssten wir sie glauben, wenn sie denn in Gottes Wort so stehen würden, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Die Höllenlehre ist schon mit ein wenig Nachdenken eigentlich leicht zu Fall zu bringen. Damit diese Lehre nämlich nicht zu offenkundig ungerecht ist, beziehungsweise der eigene Egoismus dahinter getarnt werden kann, ist man gezwungen, dem Menschen schriftwidrig die freie Entscheidung gegen oder für Gott zu übertragen. Dann hat es jeder Mensch selber in der Hand, und nebenbei kann sich auch der Glaubende etwas auf seine Entscheidung einbilden und die vielen anderen mit bedauerndem Kopfschütteln ihrem Schicksal überlassen. Sie hatten ja schließlich die Chance, selbst schuld, wenn sie sie nicht nutzen. Wohl dem, der dabei wenigstens noch in Glaubenskonflikte kommt. Doch schon die einfache Frage, wie weit es denn her sein kann mit der freien Entscheidung des Menschen, wenn ihre Bibel, wie man nicht leugnen kann, schon Jahrtausende vor dem Endgericht prophezeit, dass der Großteil der Menschheit im Höllenfeuer oder ewigen Tod landet und nur ein kleiner Teil im Himmel. Diese Frage können Sie nicht beantworten und straft alle diese Ansichten Lüge. Und das, obwohl man ansonsten sehr anfällig für jede noch so spitzfindige Schlussfolgerung ist. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch folgende Erfahrung, die man mit den Gegnern dieser Aussagen machen kann, die sie in ihrer Befangenheit, Widerspenstigkeit und Verschlagenheit entlarvt. Da diese einschlägigen Aussagen, die wir nachher noch lesen werden, zur Allaussöhnung ja nun einmal unbestreitbar im Worte Gottes stehen und man dieser Wahrheit feindlich gegenübersteht, ist man gezwungen, die Deutlichkeit der Aussagen zu verdunkeln. Da wird dann gesagt, ja, so ist das aber nicht gemeint, so eindeutig steht das aber nicht da. Man muss auf den Zusammenhang achten. In der Stelle XY wird aber das genaue Gegenteil behauptet. Und außerdem habt ihr da falsch übersetzt. Und so weiter und so weiter. Oft sind das sicher richtige Argumente, aber genauso oft am falschen Platz. Stellen wir uns nämlich ganz einfach mal vor, alle diese Aussagen würden tatsächlich nicht in der Schrift stehen. Stattdessen würden wir es wagen, uns so auszudrücken. Es bedarf nicht viel Lebenserfahrung und Menschenkenntnis, vorherzusagen, dass sich dann alle unsere Gegner sofort ohne Zögern empören würden. Ha, der lehrt ja die Allaussöhnung. Er sagt es doch ganz deutlich. Eigenartig, dann wäre die Rede auf einmal klar und eindeutig. Hieran sehen wir, dass es ihnen gar nicht um die Suche nach der Wahrheit geht, sondern um deren Bekämpfung. Doch wollen wir nicht Menschen verurteilen, die solche Irrtümer glauben und solche Gotteslästerungen verbreitet haben, sondern den wahren Urheber dahinter erkennen, Satan. Denn der setzt alles daran, dass die Wahrheit der Allaussöhnung unbekannt und unverstanden bleibt. Dazu baut er ganze Bollwerke von Vorbehalten, Argumenten und Schlussfolgerungen auf. Und das verschlagenste Argument Satans ist es zu behaupten, dass die Lehre der Allaussöhnung selbst eine große satanische Lüge sei. Gerade weil sie ja so verführerisch nach Liebe klingt. Ja, Satan warnt sogar vor sich selber, wenn es ihm zum Vorteil gereicht. Denn er erkennt viel besser als wir, dass diese Wahrheit ihm alles raubt. Und die Kapitulation des satanischen Hasses der göttlichen Gerechtigkeit und Liebe gegenüber bedeutet. Gott sagt es nun mit 13 einfachen, klaren und diese ganzen Irrlehren vernichtenden Worten in Römer 11, Vers 36, wogegen Menschen ganze Bücher schreiben. Dort steht, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All oder alles. Ich wiederhole, denn aus Gott und durch Gott und zu Gott hin ist das All. Hier haben wir alle drei Zeitperioden. Aus Gott ist alles, was geworden ist, die Erschaffung des Alls vor den Äonen. Durch Gott ist alles, das ist der Weg Gottes durch die äonischen Zeiten. Alles, was innerhalb derselben geschieht, bewirkt Gott, damit alles sein Ziel am Ende und nach den Äonen erreiche, zu Gott hin bzw. hinein in Gott. Nehmen wir diese Aussage als Überschrift über das gesamte Thema und gehen wir jetzt einmal auf einige weitere Schriftzeugnisse ein, die uns die Wahrheit der Allaussöhnung bestätigen, die aber gleichzeitig sehr bekämpft werden. Vor der Pause gehen wir noch auf zwei Stellen ein. Erstens, fangen wir mal ganz klein an. Lest es bitte mal mit, Römer 5, Vers 12. Diese Aussage umfasst zwar noch nicht das ganze All, dafür aber schon einmal alle Menschen, was alleine schon eine zu hohe Hürde für manch einen Gegner ist. Dort steht, deshalb ebenso wie durch den einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt eindrang und durch die Sünde der Tod und so zu allen Menschen der Tod durchdrang, worauf, nicht weil, alle sündigten. Hier wird der Gedankengang für nähere Erklärungen unterbrochen und erst in Vers 18 noch einmal neu aufgenommen. Ich lese in Vers 18 weiter. Demnach nun, wie es durch eine Kränkung für alle Menschen zur Verurteilung kam, gemeint ist die in Vers 12 genannte Verurteilung zum Sterben und Sündigen müssen. So kommt es auch durch einen Rechtsspruch am Kreuz für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen, nämlich alle, als Sünder eingesetzt wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen dieselben vielen, nämlich auch alle, als Gerechte eingesetzt werden. Diese Verse stellen eine der klarsten und am vollkommensten abgewogenen Behauptungen dar, die im gesamten Worte Gottes zu finden ist. Schon bei oberflächlichem Lesen erscheinen sie verständlich, eindeutig und einfach. Es würde gar keine Schwierigkeit bei ihrer Auslegung bestehen und man könnte sie leicht nach ihrem Wortlaut annehmen, wenn sie nur mit der volkstümlichen Theologie und unserer eingebildeten Wichtigkeit, Stichwort freier Wille, vereinbar wären. Wir wissen, dass auch hier der Widerwirker dahinter steht, der verhindern will, dass eine solche Frohbotschaft die Menschenherzen erreicht oder er zumindest erreichen will, dass diese Botschaft in ihrer letzten Konsequenz als Gotteslästerung erscheint. Ein zweifelnder Verfasser eines Kommentars zu den eben verlesenen Versen schreibt, es ist sehr leicht, bei oberflächlichem Lesen in den Versen die Lehre von der Errettung aller zu erblicken. Und sie könnten ein ganz gewichtiger Zeuge dafür sein, wenn man sie von dem isolieren könnte, was Paulus sonst noch über die Bedingungen zur Seligkeit lehrt. Dieselbe Schwierigkeit haben wir auch noch in 1. Korinther 15, 22. Ihr wisst, was dort steht. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir sehen daraus, Gott sagt es so deutlich, dass Zweifler Schwierigkeiten haben, es zu leugnen. Zweitens. Wir bleiben immer noch innerhalb der Menschheit. 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn dies ist schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ähnlich in 1. Timotheus 4, Vers 10. Glaubwürdig ist das Wort und jeden Willkommenswert, denn dazu mühen wir uns und werden geschmäht, dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Deutlicher kann man es doch kaum sagen, oder? Doch schon kommt wieder der spitzfindige Zweifler und behauptet, ja, Gott will schon, aber er zwingt niemanden. Jeder hat die Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und außerdem beweist der Nachsatz, vor allem der Gläubigen, dass es ja scheinbar doch eine Einschränkung bezüglich der Absolutheit der Aussage geben muss. Zum einen macht der Zweifler durch seine Schlussfolgerungen aus dem Gott will bzw. Gott ist der Retter aller Menschen ein Gott wünscht, dies zu sein. Zum zweiten interpretiert er in den Nachsatz etwas hinein, was gar nicht darin enthalten ist. Wenn Gott will, dann wird es auch so kommen. Jesaja 46, Vers 9. Gedenket der ersten Dinge vom Äon an, denn ich bin Aal, Gott, und da ist sonst kein Elohim, und da ist niemand gleich wie ich, der ich kundtue von Anfang an den Ausgang, und vor all das, was noch nicht getan, der ich sage, mein gesamter Ratschluss soll bestätigt werden, und alles, was mir wohlgefällt, will ich tun. So habe ich gesprochen, so will ich es kommen lassen. Wie ich geplant, so will ich es tun. Wie können wir winzigen, staubgeborenen, sterblichen Erdenwürmer es angesichts solcher Aussagen überhaupt wagen, Gottes Souveränität mit unseren Maßstäben zu messen? Wir haben es hier mit Gott zu tun, nicht mit einem Menschen. Er hat nicht nur die zwei Alternativen, freie Entscheidung oder Zwang. Unser Schöpfer kann Lebewesen wie uns Menschen erschaffen und ihn mit Gaben ausrüsten, die ihn befähigen, sich über sich selbst und über Gott Gedanken zu machen und dabei sogar den Eindruck zu haben, unabhängig von seinem Schöpfer zu sein, ohne dass Gott auch nur ein Stück seiner Verfügungsmacht über ihn aufgeben muss. Gott kann so etwas. Hüten wir uns also, Gottes souveränen Willen auf die Ebene eines weichlichen Wünschens herabzuziehen, dessen Erfüllung vom souveränen Willen des Menschen abhängig ist. Hüten wir uns. Auch der besagte Nachsatz, vor allem der Gläubigen, relativiert die vorhergehende Aussage, dass Gott der Retter aller Menschen ist, nicht einmal ansatzweise. Dieses vor allem besagt nur, dass den Gläubigen eine besondere Rettung zuteil wird, die andere nicht erhalten, weil die Gläubigen derzeit Gott am meisten am Herzen liegen. Ein Stück weiter in 1. Timotheus 5 steht, die Ältesten, die trefflich vorgestanden haben, sollen doppelter Ehre würdig geachtet werden, vor allem die, welche sich im Wort und in der Lehre mühen. Trotzdem sollen doch sicher ausnahmslos alle geehrt werden. Und deshalb werden zwar vor allem die Gläubigen in besonderer Weise gerettet werden, aber letztendlich werden alle anderen Menschen auch gerettet und mit Gott ausgesöhnt werden. Und hier sind wir an dem Punkt, wo uns zumeist das Totschlagargument entgegengeschleudert wird. Das lautet, etwa auch ein Adolf Hitler? Ihr Lieben, bei allem Verständnis für die Abscheu, die man vor dessen Gräueltaten haben muss, sollten wir uns aber auch einmal fragen, was es uns denn überhaupt erlaubt, hier im Namen Gottes eine Grenze zu ziehen, hinter der es selbst für Gott keine Rettungsmöglichkeit mehr geben soll. Muss Gottes Rettermacht tatsächlich vor der monströsen Macht eines oder mehrerer Menschen kapitulieren? Genau das will Satan erreichen, dass die Menschen dies von Gott denken. Daher all die Gräueltaten innerhalb der Menschheitsgeschichte. Aber wer bestimmt denn, wie viel Morde man zu verantworten haben muss und wie abscheulich unsere Beweggründe sein müssen, damit wir endgültig rettungslos verloren und nicht mehr resozialisierbar oder biblisch ausgedrückt aussöhnbar sind? Und damit der ewigen Verdammnis anheimfallen. Ist denn ein Josef Stalin besser als ein Adolf Hitler? Zumindest zahlenmäßig kann er mit Hitlers Mordmaschinerie mithalten. Und wie sieht es mit einem Napoleon aus? Bei einem Alexander dem Großen? Bei den ägyptischen Pharaonen? Bei den christlichen Eroberern Süd- und Nordamerikas? Bei den kultivierten Azteken oder den römischen Kaisern und wer da alles noch so im Laufe der Menschheitsgeschichte aufgekommen und wieder untergegangen ist. Und wie steht es mit den kirchlichen Kreuzzüglern, den Folterknechten der katholischen Inquisition und den 30-jährigen Reformationskriegern. Wie sollen wir den Fall George W. Bush einordnen, der sich wie alle anderen Kriegsherren auch von Gott beauftragt fühlt? Die Gegenseite, sprich Herr Bin Laden und seine paradiesreifen Selbstmordattentäter, sehen Gott selbstverständlich auch auf ihrer Seite. Gott scheint ja mit allen und jedem zu sein, Hauptsache man ist ein Mörder, Kriegstreiber und Totschläger. Merken wir eigentlich nicht, dass es Satan ist, der den Menschen hierdurch ein verzerrtes und abstoßendes Bild unseres Gottes vor Augen führt? Sicherlich gibt es enorme graduelle Unterschiede in der Opferzahl, Zerstörungswut und den üblen Motiven der beispielhaft aufgeführten. Und Hitler steht sicher ganz weit oben in der Hitliste des Bösen. Und Gott wird dies alles im Gericht bis ins Detail berücksichtigen. Aber eins hatten sie alle gemeinsam. Sie haben alle in Blut gebadet und sicher auch genügend von den anderen sogenannten kleinen Sünden begangen, die es da so gibt. Und das sicher nicht unter der Führung des Heiligen Geistes, sondern eines ganz anderen Geistes. Ja, und überhaupt, wie steht es denn mit den abertausenden Einzelmördern, Dieben und Kinderschändern, Lügnern, Stolzen, Habgierigen, Neidischen, Übelwollenden, gegen die Eltern Widerspenstigen, Steuerhinterziehern, Versicherungsbetrügern, Mobbern, Internetkriminellen und so weiter und so weiter? Und wie sieht es mit uns persönlich aus? Sind wir wirklich immer so lieb gewesen, dass wir ganz gelassen vor den Weltenrichter treten könnten, wissend, dass uns doch sicher ein Platz im Himmel reserviert ist? Bescheiden, wie wir nun mal sind, geben wir uns natürlich mit einem Platz in den hintersten Bänken zufrieden. Die vorderen Reihen sind dann für die Heiligen und Oberheiligen bestimmt. Und wenn wir schon mal dabei sind, müssen wir auch Satans Fall, den Bösesten der Bösen, hier einschließen. Er war schließlich Hitlers Ideengeber und Befehlshaber. Gehört der etwa auch dazu? Doch auch ein Adam sollten wir nicht vergessen, denn er hat mehr umgebracht als alle vorher aufgezählten, nämlich alle. Zwar aus verständlicheren Motiven als andere, nämlich aus Liebe zu Eva, aber dennoch vorsätzlich und bewusst gegen Gottes Gebot in Kenntnis der Folgen. Doch genug der Aufzählungen, bringen wir es auf den Punkt. Wer entscheidet also, wo die Grenze zwischen Rettung und Verdammnis ist? Wo bekommen wir die Antwort? In unseren Wertmaßstäben und Schlussfolgerungen oder in Gottes Wort? Wer sich für Letzteres entscheidet, sollte dann auch Gottes Wort und nur dies allein sprechen lassen, auch wenn es unser Vorstellungsvermögen sprengt. Und niemand sollte sich zum Anwalt Gottes aufspielen, der uns auslegt, was Gott gemeint haben könnte, wenn er sagt, dass er ausnahmslos alles bewirkt, nicht zulässt. Epheser 1, Vers 11. Dass er alle Menschen in Widerspenstigkeit und unter die Sünde einschließt. Und wer einschließt, hat auch die Schlüssel. Römer 11, Vers 32. Aber sich auch durch Christus aller erbarmen und alle retten und das All aussöhnen will und wird. Alles, was man gegen diese Wahrheiten an Argumenten und Schriftstellen vorbringt, hat nichts mit der Vollendung zu tun, sondern bestenfalls nur mit Geschehnissen innerhalb der äonischen Zeiten, die einmal in die Vollendung einmünden werden. Und was sagt Gottes Wort nun? Oder zuerst noch einmal besser, was sagt es nicht? Erstens, es sagt nicht, dass Gott nichts mit dem Bösen, mit Sünde und Tod zu tun hat. Vielmehr steht in Jesaja 45, Vers 6 und vielen anderen Stellen sinngemäß: Ich, Gott, erschaffe Gutes und Böses. Zweitens, es sagt auch nicht, dass Gott die Menschen mit einem freien Willen erschaffen hat. Sie sich nun frei für oder gegen Gott entscheiden müssen und selbst verantwortlich für ihre Entscheidungen und Taten mit darauf folgendem Urteil sind. Stattdessen finden wir im Wort viele Stellen, die dieselbe Sprache sprechen, wie folgende zwei Beispiele, Daniel 4, Vers 35. Alle, die auf Erden weilen, sind wie nichts zu rechnen. Seinem Willen gemäß verfährt er mit der Herrscher der Himmel und mit denen, die auf Erden weilen. Tatsächlich kann niemand seine Hand wehren und zu ihm sagen, was tust du? In Philipper 2, Vers 13 steht es sogar ausdrücklich. Denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt, das Wollen wie auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ich verweise auch noch auf Sprüche 19, Vers 21, 21, Vers 1 bis 2 und Jeremia 10, Vers 23 und noch andere Stellen. So einfach und oberflächlich ist es also nicht. Die Wahrheit liegt viel tiefer. Ja, sie ist eine der Tiefen Gottes, die er uns aber durch seinen Geist offenbart, gemäß 1. Korinther 2, Vers 10. Und was sagt Gottes Wort nun endlich stattdessen? Zuerst einmal, dass die Hürde, die nach Gottes Bewertung genommen werden muss, um sich das ewige Leben zu verdienen, so hoch ist, dass ausnahmslos niemand sie aus eigener Kraft überwinden kann. Lest noch einmal die ersten drei Kapitel des Römerbriefs. Sie sind eine einzige Beweisführung der verdammungswürdigen Sündhaftigkeit der gesamten Menschheit und klagen die Menschen an, dass sie, ich zitiere, die Rechtsforderung Gottes erkennen, dass die, die solches verüben, was vorher aufgezählt wurde, den Tod verdienen. Nicht nur tun sie es selbst, sondern pflichten auch denen bei, die dies verüben. Römer 1, 32. Und münden am Ende unter anderem in die Worte von 3, Vers 10 ein. Dort steht, es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Keiner ist verständig. Es gibt keinen, der Gott ernstlich sucht. Alle meiden sie ihn und sind zugleich unbrauchbar geworden. Es gibt keinen, der Güte erweist, da ist nicht einmal einer. Somit sollte doch klar sein, dass man nicht erst zur Monstrosität eines Adolf Hitler heranwachsen muss, um vor unserer Frage nach Rettung oder Verdammnis zu stehen. Aber genauso wenig genügt ein noch so edles und selbstloses Leben der Aufopferung in guten Werken den Ansprüchen Gottes. Denn da ist kein Unterschied. Denn alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist also die Latte, die es zu überspringen gilt. Wenn wir auch nur annähernd erfasst haben, was das bedeutet, dann werden wir auch nichts mehr vorbringen, sei es unser guter Wille, unsere guten Werke, unser Glaube oder was man noch so in die Waagschale werfen kann. Nichts davon wird uns jemals befähigen, diese Höhe, die Herrlichkeit Gottes, zu erreichen. Das Einzige, was uns dazu befähigt, ist der Tod Christi am Kreuz, sein Kreuzesleiden, sein Glaube, den er dort seinem Gott entgegenbrachte und seine Auferstehung und unser Einschluss in ihn und all das, was ihm widerfuhr. Also nichts, was von uns kommt, sondern nur von ihm, unserem Retter. Nichts, weder Vergangenes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges können wir vorbringen, was an diesem Urteilsspruch Kreuzigung und Hinrichtung wegen vollkommener Unbrauchbarkeit mit nachfolgender Neuerschaffung in Christus Jesus noch etwas ändern könnte. Und das gilt für jeden Menschen, sei er nun ein Massenmörder oder ein scheinbar selbstloser Wohltäter. Und auch für alle Gläubigen. Denn auch diese kommen am Kreuz nicht vorbei. Niemand kann irgendetwas Böses oder Gutes tun, was aus der unverdienten Gnade in Christus Jesus eine ewige Strafe oder einen Lohn für unsere Werke macht. Wenn wir das erkannt haben, sollten eigentlich alle Fragen danach, wer gerettet und wer verdammt wird, beantwortet sein. Alle wurden am Kreuz mit hingerichtet und alle werden in Christus Jesus neu erschaffen und mit Gott ausgesöhnt werden. Und wenn Gott sagt, dass er alles in allen sein wird, nicht nur will und nicht wünscht, sondern wird, ist da auch keiner der vergangenen und gegenwärtigen Verbrecher und Übeltäter und auch kein Satan ausgeschlossen. Denn auch von dem wird ja nur gesagt, dass er während der Äonen, nicht während der Ewigkeiten, für seine Taten gequält werden wird. Danach aber wird auch er, in dem Gott alles in allen aufgehen. Und auch nur das ist eines allmächtigen und gerechten Gottes würdig, denn auch für die Existenz Satans und seiner Taten übernimmt Gott selbst die Verantwortung. Lest einmal die Stellen Sprüche 16, Vers 7, Jesaja 54, 16 und 41, Vers 7 und 45, Vers 6 bis 7. Es gibt auch noch andere. Jetzt erweitern wir den Rahmen einmal über das Irdische hinaus bis ins Überhimmlische und über das Menschliche hinaus bis zu allen anderen Geschöpfen. Philipper 2, Vers 9 bis 11, die Anschlussverse unseres Themas heute Morgen. Darum hat Gott ihn auch überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge huldige, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Natürlich behandelt diese Stelle noch nicht ganz die Allaussöhnung direkt, sondern die ihr unmittelbar vorhergehende, huldigende Allunterordnung unter Christus als den Herrn aller. Das korrespondiert aber exakt mit 1. Korinther 15, Vers 24 bis 28, wo gesagt wird, dass Christus bei Erreichen der vollständigen Unterordnung des Alls unter seine Herrschaft diese Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben und jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit und Macht aufheben wird. Und der Sohn selbst wird sich dem unterordnen, der ihm das All unterordnete, damit Gott alles in allen sei. Interessant ist auch noch eine Stelle in Römer 8, Vers 21. Dort steht, denn die Vorahnung der Schöpfung wartet auf, ist interessant, die ganze Schöpfung wartet auf etwas, sie ahnt etwas voraus, dass dann noch etwas Entscheidendes kommen wird, ohne aber zu wissen, was es ist. Und was ist es? Die Enthüllung der Söhne Gottes. Damit sind auch wir gemeint. Denn die Schöpfung wurde der Eitelkeit untergeordnet, nicht freiwillig, sondern um des Unterordners willen, in der Erwartung, dass die Schöpfung selbst befreit werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier steht ausdrücklich, dass die gesamte göttliche Schöpfung, also nicht nur die Gläubigen und auch nicht nur die Menschheit, es gibt noch mehr Geschöpfe, vor allem im Weltenall, alle Geschöpfe werden einmal als Kinder Gottes in die Familie Gottes eingehen. Gott wird als Vater all seinen Kindern alles sein. Als für heute letzten Beweis für die Allaussöhnung kommen wir jetzt noch auf die Stelle, die es schlicht und einfach und vor allem unzweideutig ausspricht. Wir haben sie zu Beginn schon gelesen. Dort wird ausdrücklich gesagt, in Kolosser 1, Vers 18 bis 20, dass Gott das All durch Christus mit sich aussöhnen wird. Sei es das auf der Erde oder das in den Himmeln. Hier steht das All bzw. alles. Und das wird noch untermauert durch die ausdrückliche Bestätigung, dass damit wirklich alles auf Erden und in den Himmeln gemeint ist. Wenn im Wort Gottes das Wort alles nicht durch den Zusammenhang oder die direkte Aussage klar eingegrenzt wird, zum Beispiel wenn da stände alle Gläubigen, dann meint Gott auch ausnahmslos alles und jedes. Wie kommen wir dazu, hier Einschränkungen anzubringen? Wir mögen zu eng sein für solche Dimensionen. Gott ist es bestimmt nicht. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit. Somit können wir festhalten, dass die Wahrheit der Allaussöhnung im Worte Gottes klar gelehrt wird. Aber auch die Wahrheit, dass in unseren Tagen viele vom Glauben abfallen und von der gesunden Lehre abirren werden, weil sie sie nicht ertragen können und sich stattdessen selbst nach ihren Begierden Lehrer aufhäufen, weil ihr Gehör gekitzelt wird. Und zwar werden sie das Gehör von der Wahrheit abwenden und sich den Sagen zukehren. 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Timotheus 4, Vers 3. Gott ist allmächtig, Gott ist gerecht, Gott ist die Liebe. All das ist bei ihm miteinander vereinbar. Gott entfremdet sich das All und söhnt es auch wieder mit sich aus. Nichts anderes ist Schriftwahrheit. Ausrufezeichen. Das einzige berechtigte Fragezeichen, was wir Menschen noch dahinter setzen dürfen, steht hinter der Frage nach dem Warum. Warum macht Gott das so? Was für ein Ziel verfolgt er damit? Was rechtfertigt diesen Weg über Sünde, Tod und Gericht hin zu Gerechtigkeit, Leben und Aussöhnung? Was haben Gott, sein Sohn und wir davon? Das werde ich jetzt nicht beantworten. Die Antwort auf diese Fragen im Worte nachzuspüren, lohnt sich, denn Gott gibt uns dort diese Antwort, befriedigend und zur Anbetung drängend. Das pseudo-demütige Eingeständnis, dass wir doch viel zu klein und nichtig sind, als dass wir uns anmaßen dürften, die tiefsten Beweggründe Gottes erfassen zu können, ist leider auch wieder so eine satanische Falle, um uns vor der Suche nach diesen Tiefen Gottes abzuhalten. Denn 2. Korinther 2, Vers 10 sagt uns ausdrücklich die Erkenntnis der Tiefen Gottes zu. Der Begriff die Herrlichkeit Gottes ist die Antwort. Und wir sind zu dieser Herrlichkeit Berufene. 2. Thessalonicher 2, Vers 12. Doch dies ist heute auch nicht das Thema. Es bleibt dabei. Gott wird alle Sünden hart und gerecht richten, aber danach ist der Weg über das Kreuz Christi frei für seine Liebe, die sogar ihre Feinde liebt und rettet. Und auch unsere Feinde. Bevor wir nicht wissen, was das ist, Feindesliebe, und es nicht von ganzem Herzen tun, sollten wir auch nicht über die Liebe Gottes philosophieren. Diese Liebe ist die größte melancholische Sehnsucht? Nein. Sie ist die größte Kraft im All, die gemäß Hohelied 8, Vers 6 hart ist wie der Tod, nicht weich. Und sie wird niemals vor der Sünde kapitulieren. Im Gegenteil, Sünde und Tod werden von dieser Liebe überströmt, zerstört und abgetan. Ja, Sünde und Verderben werden die Werkzeuge sein, um der Liebe Macht und Größe und Tiefe erst hervorzuheben und auf ihren Gipfelpunkt zu bringen. Solch einen Gott haben wir. Doch der Gegner ist mit solchen Argumenten natürlich nicht klein zu kriegen. Lassen wir ihn ein letztes Mal zu Wort kommen. Wenn wir sagen, dass wir niemals glücklich sein könnten, wenn Menschen, die wir einst liebten, gequält oder vernichtet würden, oder dass wir uns niemals restlos unserer Errettung erfreuen könnten, wenn es Milliarden von Ungeretteten geben wird, dann kommt was ganz Schlaues. Denn man stellt uns dann wie kleine, gefühlsduselige Weichlinge hin und erwidert mitleidig, wir werden dann so vollkommen einig mit Gottes Plänen sein, dass wir solche sentimentalen Gefühle nicht mehr hegen werden. Ja, harte Herzen erzeugen harte Lehren. Sollte Gott, der uns gebietet, wenn dein Feind hungert, gib ihm den Bissen, wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken, werde nicht vom Üblen überwunden, sondern überwinde das Üble mit Gutem. Sollte dieser Gott, der von sich sagt, dass er Liebe ist, nicht selbst so sentimental sein? Es bleibt dabei, Gott wird in Christus sich das All unterordnen durch Gericht und Gnade. Er wird aber dann auch das gesamte All mit sich aussöhnen. Was bleibt, ist Liebe, sonst nichts, aber auch nicht weniger. Lasst uns in diesem schriftgemäßen Sinne sentimental bleiben. Lasst uns glauben und verteidigen, dass Gott einmal alles in allen sein wird, auch in allen Feinden. Mögen sie heute auch noch so sehr dagegen ankämpfen. Unglaube, Feindschaft und Widerspenstigkeit sind die besten Voraussetzungen, um von Gottes Gnade und Liebe in Christus Jesus überwältigt zu werden. Das haben wir alle an uns selbst erlebt. Und niemand wird der Liebe Gottes auf ewig widerstehen können. Ihr Lieben, die Verheißung der Allaussöhnung ist die Wahrheit für heute und wird sich erfüllen, unausweichlich, denn Gott hat gesprochen. Ihm sei Dank dafür. Amen.